ARD.
Als Boris Palmer zum Oberbürgermeister gewählt wird, rammt er erstmal einen Pflock in den Tübinger Boden. Und er rammt mit Wumms. Anfang 2007, als er sein Amt antritt, bricht Palmer nämlich mit einem ungeschriebenen Gesetz. Politiker-Dienstwagen im Ländle kommen aus dem Ländle, also aus Baden-Württemberg. Support your local Hersteller und so. Und da kommen grundsätzlich halt zwei in Frage, Mercedes und Porsche. Der grüne baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat sich dran gehalten, auch wenn er sich mal so ein bisschen drüber lustig gemacht hat.
Ich mit Daimler S-Klasse, ich kann doch kein Fiat fahren. Ja. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg fährt einen Daimler Basta.
Boris Palmer als Oberbürgermeister entscheidet sich für einen Japaner. Und er reibt so richtig Salz in die Wunde der Local-Hersteller.
Tut mir leid, aber wenn Daimler nichts Besseres zu bieten hat, dieser Toyota hat einen Hybridantrieb und kann die Bremsenergie wie bei der Straßenbahn durch den Motor zurückgewinnen. Dadurch schafft dieses Auto einen Verbrauch von unter 5 Liter im Stadtverkehr. Es ist konkurrenzlos, kann niemand anders auf dem Markt anbieten. Und Daimler hat nie auf mich gehört als Oppositionspolitiker. Ich habe gesagt, macht es. Und sie haben gesagt, brauchen wir nicht. Und ich werde in dem Moment wieder auf Daimler umsteigen, wo die ein gleichwertiges Angebot machen.
Die Nachteile des neuen Dienstwagens nimmt er in Kauf.
Ich habe mir sagen lassen, dass das Auto einen schlechten Hühnerfaktor hat. Das heißt, Frauen sollen nicht drauf abfahren. Das ist mir ganz egal. Den macht sexy, dann brauche ich nicht noch ein Auto, das sexy macht.
Hühnerfaktor, ey. Pff, danke für diesen Take, Boris.
Alles klar, Mädels?
Offiziell ist die Begründung der CO2-Ausstoß. Du erinnerst dich? Palmer hat eine Mission.
Möglicherweise ist diese Mission das ein oder andere Mal erwähnt worden. Weltretten vom Tübinger Rathaus aus etc. etc.
Ein weiterer Grund könnte auch die Aufmerksamkeit sein. Starke Bilder erzeugen. Das konnte Boris Palmers Vater Helmut und das kann Boris Palmer selber auch. Um die starken Bilder wird es in dieser Folge immer wieder gehen. Aber auch um Palmers Mission.
Endlich!
Als Oberbürgermeister kann Boris Palmer nämlich was bewegen. Ganz konkret, vor Ort. Da kommt auch schon die Seite von Boris Palmer zum Vorschein, die sich gerne anlegt. In Sachen Umweltschutz legt er sich aber nicht unbedingt mit Leuten an, sondern mit großen Konzernen.
Es geht in dieser Folge also um Boris Palmers politische Karriere und was er in Tübingen gemacht hat, um gewählt und wiedergewählt zu werden. Obwohl er gleichzeitig in seiner Stadt und im Rest von Deutschland ein umstrittener Typ ist. Dafür geht's jetzt nach Tübingen am Neckar.
Tübingen, warum bist du so hügelig? Tübingen, warum bist du nicht
da? Ich fand Tübingen von Anfang an einfach wunderschön und wollte auch hierher wegen der historischen Altstadt und dem Lebensgefühl.
Und das Tübingen ist eng.
Mein Vater hat immer gesagt, es ist der schönste Marktplatz im Land.
Tübingen ist eine selbstbewusste und manchmal auch eitle Stadt. Und da gehört das auch zu, dass es nicht nur ein Oberbürgermeister ist, den niemand kennt, sondern dass der bundesweit bekannt ist, vielleicht der bekannteste Oberbürgermeister ist. Bei aller Kritik, denn das macht auch stolz, ja.
Das ist Stunk. Palmer bringt die Welt in Ordnung. Der SWR-Podcast, der sich fragt, was eigentlich mit Boris Palmer los ist. Und was in Tübingen los ist, wenn Boris Palmer am Machen ist. Ich bin Alex Müller.
Ich bin Sandra Kollnick und das ist Folge 3. Der Hühnerfaktor.
Mein Hauptantrieb ist die Welt retten.
Ein höchst rationaler Faktenhuber.
Er wirkte wie so ein Bübchen irgendwie.
Eine gewisse Neigung zum Unbeherrschtsein.
Eine Art, die Leute vor den Kopf stößt.
Weil er mit dem Hintern einreißt, was er vorne gemacht hat.
Es macht ihm Spaß zu provozieren.
Die Frage ist doch, hat Boris Palmer den Hühnerfaktor für Tübingen? Also den Hahnfaktor? Gockelfaktor? Nee, dann wären ja die Tübinger die Gockel. Egal, worauf ich hinaus will. Ist Boris Palmer sexy für die Tübinger in politisch?
Ich habe da nochmal im SWR-Archiv gegraben. Über die Jahre haben Reporterinnen und Reporter in unserem Studio in Tübingen immer wieder Straßenumfragen zu Boris Palmer gemacht. Also einfach Leute angequatscht und zu aktuellen Themen ihres OBs befragt. Mal zu inhaltlichen Dingen, aber sehr oft zu Diskussionen rund um Palmer oder zu seinen Shitstorms.
Also ein Best-of Tübinger über Palmer 2015 bis 2023.
Was er konkret hier vor Ort macht, ist es gut. Nur müsste man ihm vielleicht das Internet wegnehmen.
Aber die Inhalte stimmen halt. Der hat die Schule saniert, der hat bei Corona die Stadt aufgehalten.
Der Herr Palmer, der ist so und der soll seine Meinung äußern und ich habe da keine Kritik. Ich hätte es nicht gemacht, aber er ist ein Charakterkopf wie sein Vater.
Vielleicht sollte er einfach mal den Mund halten, das wäre gut.
Er nervt halt ohne Ende und spaltet und ja, Selbstdarsteller.
Weil er eigentlich gut ist für Tübingen und durch diese Ausschreitungen er einfach manchmal ja, in so ein schlechtes Licht kommt. Und eigentlich ist ein Guter.
Ich finde, Boris Palmer hat das lange genug gemacht und mit seinen Kontroversen, vor allem er ist jetzt irgendwie medial zwar sehr wirksam, andererseits bin ich irgendwie der Meinung, dass Oberbürgermeister nicht so unglücklich oft auffallen sollte in den Medien.
Die Medien spielen erst in Folge 4 so richtig eine Rolle. Sorry. In dieser Folge machen wir erstmal da weiter, wo wir Boris Palmer in der letzten Folge verlassen haben. Palmer geht weg aus dem 5000-Einwohner-Dorf Gerardstetten, weg vom Vater, der das Geld für die Wahlkämpfe rauspulvert und entscheidet sich für das beschauliche Tübingen zum Studieren. Die Stadt ist mit rund 91.000 Einwohnern zu groß für eine Kleinstadt, aber auch zu klein für eine Großstadt. Rund ein Drittel der Einwohner sind Studierende. Und das merkt man auch an den Leuten auf der Straße, an der Art der Cafés und Kneipen, die es gibt. Auch an den Geschäften. Vieles hat so ein alternatives Flair.
Aber Tübingen wirkt schon auch sehr bürgerlich, oder? Und dazu kommt noch dieses Wir-sind-eine-Unistadt-und-haben-Tradition-Ding. Und es ist auch einfach so eine typische Postkartenstadt. Wenn du auf der Neckarbrücke stehst und in Richtung Altstadt schaust, dann siehst du erstmal den Fluss mit den Stocherkähnen, die so ein bisschen Venedig-Vibes verbreiten. Und dahinter baut sich dann die Altstadt auf, den Hügel hoch bis zur Stiftskirche und dem Schloss.
Einigen wir uns auf, Tübingen ist eine weltoffene Stadt in der Provinz. Boris Palmer kommt zum Studieren in die Stadt, so Anfang der 90er. Da passiert was in Tübingen, das vielleicht erstmal dröge klingt. Nämlich nachhaltige Stadtentwicklung. Im Südosten der Stadt waren seit dem Zweiten Weltkrieg französische Streitkräfte stationiert. Dann endet der Kalte Krieg zwischen Ost und West, so Ende der 80er Jahre. 1991 werden die Truppen abgezogen und gewaltige Flächen in der Stadt frei, inklusive der Kasernengebäude. Das wird das sogenannte französische Viertel. Und was daraus entsteht, ist zur damaligen Zeit echt ein Vorreitermodell. Die alten Kasernengebäude werden nicht abgerissen, sondern umgebaut. Es wird auch viel neu gebaut, aber hinter allem steckt so diese Idee, ein Viertel schaffen, in dem sich Wohnen, Arbeiten, Gewerbe, Gastronomie so miteinander vermischen. Möglichst nachhaltig und ökologisch. Kurze Wege ist da auch so ein Stichwort.
Im französischen Viertel in Tübingen sind tatsächlich kaum Autos unterwegs. Die Parkplätze sind am Rande des Viertels oder in Tiefgaragen aus dem Blickverband.
Was das Ding aber vor allem ausmacht, ist super viel Grün. Halb von Efeu überwachsene Häuser, viele kleine Plätze und Alleen mit jeder Menge Bäumen, viele Dächer sind begrünt. Und das ganze Viertel ist nochmal umringt von Grün. Es gibt viele Spielplätze, viele Bänke zum Ausruhen. Und die Menschen, die dort wohnen, haben überall Topfpflanzen oder Hochbeete aufgestellt. Das wirkt ein bisschen wie alternatives Wohnprojekt Goes Großstadt. Es ist schon alles sehr eng bebaut mit großen Mehrparteienhäusern. Das ist nur deswegen schön, weil dazwischen so viel Grün und so wenig Auto ist.
Und als dieses Viertel entsteht, zieht Boris Palmer nach Tübingen, ja?
1993 kommt er zum Studium nach Tübingen. Seitdem lebt er da, nur unterbrochen vom Semester in Australien. Im französischen Viertel ist Anfang der 90er so eine Aufbruchsstimmung. Boris Palmer erlebt das alles mit, was sich da entwickelt, auch wo es hakt. Gleichzeitig auch die Begeisterung für eine Stadtplanung, die Neues ausprobiert. Und, wichtig für Palmer, an der Bürgerinnen und Bürger auch beteiligt sind.
Okay, langsam werden wir zur Schullektüre von Effi Briest. 20 Seiten Beschreibung von einem Ort und du fragst dich, warum?
Ich glaube, es ist wichtig, die Atmosphäre in Tübingen zu kennen. Die Situation, in die Palmer da reinkommt und warum er vielleicht auch so eine enge Bindung zu Tübingen hat.
Es ist 1996.
Aus Palmers Studentenzeit gibt es eine Tübingen-Geschichte, die fast klingt wie ausgedacht. Und sie hat mit diesem Radiobericht zu tun.
Über 200 Nachtschwärmer kamen zur Bushaltestelle am Lustenauer Tor, wo Sekt und Butterbrezeln an die ersten Fahrgäste verschenkt wurden. Ab sofort fahren Busse Donnerstag, Freitag und Samstagnacht von Mitternacht bis 3 Uhr morgens auf 8 Linien, die die Innenstadt mit den umliegenden Stadtteilen verknüpfen.
Hier geht's um einen Nachtbus. Das Konzept kommt von Boris Palmer.
Findest du eine gute Erfindung eigentlich?
Also ich finde es gut für die Studenten, die ein bisschen weiter außerhalb wohnen, sich die Miete in der Stadt nicht so leisten können.
Kann man lange in der Stadt bleiben und kann dann gut nach Hause fahren.
Es war so, Boris Palmer ärgert sich, dass er im Kino einen Film nicht zu Ende gucken kann. Weil er einfach sonst den letzten Bus verpasst hätte. Für eine Stadtbahn ist Tübingen einfach zu klein. Und wer kein Fahrrad hat, muss ewig laufen. Aber das mit dem Radfahren, du weißt schon.
Der Song macht mich fertig. Aber das Hügelige hat schon was von einer Achterbahn auch.
Ja, auf und ab. Zu Fuß oder mit dem Rad, aber definitiv mühsamer als in der Achterbahn. Palmer wäre nicht Palmer, wenn er da nicht versuchen würde, an der Öffi-Situation was zu ändern. Als erstes, und nicht vergessen, er ist da noch Student, stellt er bei der Stadt Tübingen den Antrag, einen Nachtbus fahren zu lassen. Der wird abgelehnt. Das koste 1,2 Millionen Mark, sagt die Stadtverwaltung damals. Das lohne sich nicht. Also setzt Boris Palmer sich hin und tüftelt.
Ich weiß nicht, wie es wirklich war, aber ich stelle es mir so vor. Palmer kommt zurück in seine Tübinger WG, super genervt, weil er eben viel zu früh aus dem Kino musste. Was lief Mitte der 90er im Kino, sagen wir? Er hat 7 geschaut, ne? Thriller mit einem sehr jungen Brad Pitt und Morgan Freeman. Ein Film, bei dem es besonders bitter ist, das Ende nicht zu sehen. Und ich spoilere jetzt nichts für die, die den Film noch nicht gesehen haben. Also, Boris Palmer hat vielleicht 7 gesehen, kommt verärgert nach Hause, weil er das Ende verpasst hat. Das mit den 1,2 Millionen Mark für den Nachtbus, das glaubt er einfach nicht. Er studiert ja Mathe und hat dank seines Vaters oder dank seines Engagements an der Uni vielleicht schon ein bisschen Einblick in Buchhaltung, Budgets und Finanzplanung. Das muss anders gehen, denkt er sich. Er macht sich einen Tee und setzt sich hin, Bleistift gespitzt, und dann rechnet er los.
Sein Bruder Patrick wirkt bis heute beeindruckt.
Die Initiative für den Tübinger Nachtbus ist da, finde ich, ein ziemlich tolles Beispiel, ja, weil da aus seiner Sicht die Bürokratie einen guten Schubs gebraucht hat, um festzustellen, dass es A, finanzierbar ist. Das war immer das Argument, das geht nicht, es kostet zu viel. Dann hat Boris halt sich überlegt, Moment mal, wie viele Busse müssen denn eigentlich fahren? Und wenn man den Tagfahrplan einfach in die Nacht verlängert, dann kostet es viel Geld. Aber das ist nicht das, was man machen muss, um nachts einen Bus fahren zu lassen. Ja, er hat ja da, aus heutiger Sicht kann man sagen, hat er auch Leute regelrecht vorgeführt, weil die gesagt haben, es kostet X, und er hat gesagt, es kostet X durch 5 und ist immer noch voll funktionsfähig.
Am Ende sagt Boris Palmer, der Nachtbus kann auch für 100.000 fahren, überreicht das Konzept der Stadt und es wird tatsächlich umgesetzt.
Das habe ich immer so als auch da roten Faden gesehen, dass er gesagt hat, ja, Moment mal, wenn die sich in der Sache nicht ordentlich damit beschäftigt, dann habe ich jedes Recht, hier auf Angriff zu schalten, dann habe ich jedes Recht, denen zu zeigen, ihr habt das nicht ordentlich gemacht. Damit machst du dir nicht immer Freunde. Aber ich glaube, dass bei Boris trotzdem ein Unterschied zu sehen ist gegenüber meinem Vater. Mein Vater hat immer den Kopf durch die Wand gestoßen, egal was das Thema war. Weil er von vornherein davon ausgegangen ist, dass es der einzige Weg ist. Boris hat im Laufe der Zeit, zumindest bei diesen lokalpolitischen Themen, gelernt, dass es oft genug eine Tür gibt und dass man nur rausfinden muss, ob die Klinke nach oben oder nach unten zu drücken ist, und dann kann man die nächsten Schritte machen. Diese Kopf-durch-die-Wand-Mentalität, die hat er manchmal auch. Ich glaube, das ist bei uns in der Familie durchaus genetisch.
Für das Nachtbus-Konzept wird Boris Palmer mit einem Preis ausgezeichnet. 1996 mit dem Umweltpreis des Schwäbischen Tagblatts. Das ist die Lokalzeitung von Tübingen. Das muss einer der Momente sein, in denen er merkt, im Lokalen, da kann ich was bewegen.
Der Nachtbus ist einer von Palmers ersten politischen Akten. Aber natürlich ist er noch kein politisches Amt.
Boris Palmer beginnt seine Karriere nicht als Oberbürgermeister. Er steigt erstmal eine Etage, in Anführungszeichen, höher ein. Von 2001 bis 2007 ist er für die Grünen im baden-württembergischen Landtag, also in Stuttgart.
Der Landtag in Stuttgart, der liegt neben dem Opernhaus, zwischen einem Rest Schlosspark und einer mehrspurigen Bundesstraße. Im Grunde genommen ist das Ding ein dunkelgrauer Glaskasten, zumindest bei Tag. Wenn es draußen dunkel ist, leuchten die Fenster schön gelblich und man kann manchmal sehen, wie Politikerinnen und Politiker durch die Gänge eilen.
2001 kommt Boris Palmer hier frisch gewählt angeradelt. Aber als grünem Abgeordneten steht ihm erstmal harte Oppositionsarbeit bevor. Die CDU ist schon seit Ewigkeiten an der Macht. Mitte der 2000er kann sich kaum einer vorstellen, dass sich das mal ändern könnte.
2006 war die Vorstellung, die wir in der Landtagsfraktion hatten, die CDU regiert ewig. Wir waren 9 Leute, 9 von 125, glaube ich, und null Aussicht auf Regierung, weil der Stefan Mappus gerade gesagt hatte, nee, wir nehmen die FDP. Also subjektiv keine Chance.
Stefan Mappus ist zu diesem Zeitpunkt Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Später wird er für etwas mehr als ein Jahr Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Er hält an der FDP als Koalitionspartner fest und damit die Grünen in der Opposition.
Und darauf hatte ich tatsächlich keine Lust als junger Mensch. Ich wollte was gestalten. Ne? Und 5 Jahre Opposition hat mir völlig gereicht. Und in Baden-Württemberg dann noch als Grüner irgendwo tatsächlich die Chance zu haben, selber was gestalten zu dürfen, das ging eigentlich nur als Bürgermeister. Und deswegen war der Schritt zu sagen, probiere ich es mal, ganz, ganz einfach. Ja. Also aus der Opposition raus in ein Gestaltungsamt. Dafür war dieser scheinbare Verlust der Liga von Land auf Kommune völlig irrelevant.
Das klingt schon ein bisschen so, als ginge es Boris Palmer, wie zumindest hier, wirklich ums Machen und nicht um die Macht.
Naja, so ganz machtfrei ist man als Bürgermeister ja auch nicht. Aber dass er politisch gestalten kann, wirklich etwas bewegen kann, das ist schon ein wichtiger Antrieb für ihn, denke ich. Er beschließt also, ins Kommunale zu wechseln. Sein Vater hat es ja oft genug versucht. Boris Palmer weiß, was ihn in so einem Wahlkampf erwartet. Für seinen ersten Anlauf in der Kommunalpolitik sucht er sich da allerdings nicht gerade die unwichtigste Stadt in Baden-Württemberg raus.
Du meinst Stuttgart?
Da bewirbt er sich 2004 als Oberbürgermeister.
Da ist er so Anfang 30.
Die Wahl zeigt gut, wie Palmer tickt. In verschiedenen Interviews beschreibt er sein Verhalten und seine Gedanken rund um den Wahlkampf ziemlich genau. Er tritt an, um etwas zu bewegen, um Stuttgart in Umweltsachen voranzubringen, sagt er. Gleichzeitig geht er auch mit sehr breiter Brust in den Wahlkampf.
Ich bin eher der Kopfmensch, der die Leute mit Konzepten, mit Ideen begeistern will. Und ich habe mir vorgenommen, ob ich die Wahl gewinne oder nicht. Ich will sie gewinnen. Aber in jedem Fall soll Stuttgart vorankommen durch neue Ideen, durch neue Konzepte, durch Vorschläge, die ich in diesem Wahlkampf vortragen will. Da können Sie sich noch auf einiges gefasst machen.
Der Kopfmensch Boris Palmer holt den 3. Platz. Es gibt also einen 2. Wahlgang. Palmer zieht zurück und trifft eine ungewöhnliche Entscheidung. Er spricht eine Empfehlung aus. Also, wen sollen die Leute unterstützen, die eigentlich ihn wählen wollten? Und er entscheidet sich, ausgerechnet, für den CDU-Kandidaten, den eher spröden Amtsinhaber Wolfgang Schuster.
Palmer sagt, die SPD habe ihm keinerlei Angebote gemacht. Die CDU dagegen habe ihm zugesagt, einige der Themen, die ihm wichtig waren, umzusetzen. Bei den Parteigenossen in Berlin sind da möglicherweise ein paar Flüche zu hören.
Ich hatte also abzuwägen, übergeordnete Interessen, die mit der Stadt nichts zu tun haben. Parteipolitik gegen Sachpolitik. Vom Politiker wird erwartet, dass er immer Parteipolitik über die Sache stellt. Und ich habe gesagt, es ist mir Wurst und die in Berlin können toben, wie sie wollen. Ich mache hier das, was ich für Stuttgart für das Bessere halte. Und für Stuttgart war ich der Überzeugung und für die Grünen ist es besser, wenn Schuster OB bleibt, als wenn Kumpf Oberbürgermeisterin wird. Und so habe ich mich entschieden.
Palmer sagt hier echt, die Parteipolitik ist mir Wurst. Ich mache das, was ich für richtig halte. Da gab es vermutlich noch ein paar mehr Flüche von den Grünen in Berlin.
Unter anderem hat er sich so wohl seinen Ruf als Querulant aufgebaut.
Rückblickend bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Zum einen mit dem, was ich inhaltlich durchsetzen konnte. Es war eine erstaunliche Dominanz der grünen Themen in diesem Wahlkampf. Gerade nachdem ich aufgehört hatte zu kandidieren, wurde nur noch über grüne Themen gesprochen.
In Stuttgart klappt es nicht mit der Bürgermeisterschaft.
Nur ein paar Monate später, Ende 2004, stirbt Boris' Vater Helmut Palmer. Er hat die Wahl in Stuttgart vielleicht gerade noch so mitbekommen. Was er nicht mehr mitbekommt, wie Boris Palmer in Tübingen antritt.
Da ist 2006 eine SPD-Frau Oberbürgermeisterin. Ihr Name? Brigitte Russ-Scherer.
Russ-Scherer hat ein längliches, schmales Gesicht. Um 2006 rum trägt sie sehr gern pinken oder knallroten Lippenstift, hat braunes Haar bis auf die Schultern und einen sehr prägnanten Pony, bis über die Augenbrauen fast.
Brigitte Russ-Scherer wird in der Stadt als eher distanziert wahrgenommen, nicht so nah an den Menschen dran. So beschreiben das Tübinger, mit denen wir gesprochen haben. Wer in einer Großstadt lebt, kann sich das vielleicht nicht vorstellen, aber Oberbürgermeisterin oder Bürgermeister in kleineren Städten oder gar Dörfern oder Gemeinden sind vor Ort. Das sind auch Nachbarn. Du begegnest ihnen beim Einkaufen, beim Spazierengehen oder wenn auf dem Friedhof das Grab gemacht wird. Tübingen ist nicht winzig, aber es ist klein genug, dass es schon ein deutlicher Nachteil ist, wenn Russ-Scherer als distanziert wahrgenommen wird. Die Ausgangslage für Boris Palmer ist nicht schlecht. Denn der ist in der Stadt unterwegs. Eher so mittendrin. Er wird als jung und aktiv wahrgenommen. So beschreiben uns das einige.
Du musst auch das Gefühl für eine Stadt haben. Und die Stadt muss das Gefühl haben, für den es muss irgendwie passen. Und da passt es. Also selbst ich als gebürtiger Tübinger gucke den als... Der ist genauso gebürtig wie ich in Tübingen, weil er da so aufgewachsen und verwurzelt und drin ist in dieser, auch in diesem Lebensgefühl. Jetzt auf dem umbrisch-provozialischen Markt, wenn man das sieht, wie der da abends, trägt ja auch schon lange bloß Apfelschorle, unter den Leitwaren mit denen geschwätzt hat.
Ich helfe noch mal ein bisschen. Bernd Gugel, der ja schon als Jugendlicher die Familie Palmer auf dem Tübinger Marktplatz erlebt hat, der erzählt hier, wie Boris Palmer über so ein Marktevent schlendert. Er schwätzt ungezwungen mit den Leuten, trinkt eine Apfelschorle mit ihnen. Und in solchen Momenten erkennt Bernd Gugel, dass Palmer in Tübingen verwurzelt ist. Der ist einer von uns.
Und dieses Einer-von-uns-Gefühl, das hilft natürlich Boris Palmer im Wahlkampf. Und ich glaube schon auch, dass seine jahrelangen Erfahrungen mit seinem Vater Helmut geholfen haben. Ne? Boris Palmer musste in den 70ern am Obststand auf dem Markt helfen, genau wie auf den ganzen Wahlkampfveranstaltungen seines Vaters. Boris Palmer hat also jahrelang beobachtet, wie das geht, mit Leuten reden, hören, was die Menschen bewegt, worüber sie sich aufregen, was sie sich wünschen. Ich habe ein Interview mit Boris Palmer gesehen, da fragt ihn der Moderator, ob die Leute auf dem Markt anders sind als in Umfragen oder so. Und Palmer sagt, ja, für eine Stadt wie Tübingen, da gibt es keine Umfragen. Du musst den Leuten zuhören.
Klar war auch, also man hat ein grünes Potenzial in Tübingen und man hat eine SPD-OB gehabt, die unbeliebt war. Das muss man einfach so sagen. Die war in der Verwaltung unbeliebt und auch nach außen galt sie schon eher, glaube ich, als mit herbem Charme behaftet, würde ich es mal nennen. Und auch das war natürlich ein Grund zu sagen, hier ist vielleicht ein Potenzial.
Das ist Ulrike Mix. Sie ist Journalistin im SWR-Studio Tübingen und berichtet damals über den Wahlkampf und dann auch vom Wahlabend aus dem Rathaus. Dass Tübingen nicht nur alternative Szene und Studierende ist, haben wir schon ganz am Anfang erzählt. Tübingen hat natürlich auch gut situierte Leute, eine starke konservative Basis. Palmer holt sich also in Stuttgart Unterstützung für seine Wahl. Bei der CDU. Und es kommen tatsächlich Politiker von der CDU zu seinen Wahlkampfveranstaltungen und geben Boris sozusagen konservative Credibility. Vielleicht sowas wie ein Dankeschön für die Unterstützung bei der OB-Wahl in Stuttgart.
Ey, heute ist die politische Landschaft so anders, das fühlt sich wirklich nach Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit an.
Und dann kommt der Wahltag.
Jetzt zeigen wir mal, wo der Hammer hängt. Jetzt drehen wir durch.
Lasst uns feiern, schön, dass ihr da seid.
Boris Palmer holt 50,4% der Stimmen. Absolute Mehrheit.
Und vor allem im ersten Wahlgang. Damit, glaube ich, kann man schließlich sagen, hat keiner mit gerechnet. Das war ein irrer Coup, dass das dann über diese 50%-Marke auf einmal geht. Und dann steht der junge, also nicht mehr ganz so, aber immer noch junge Kerle da und ist auf einmal OB von Tübingen. Das war irre. Also das war egal, ob man jetzt grüner war oder nicht. Ich glaube schon, dass man sagen darf, oder dass die Stadt in einem Euphoriegefühl war. Eben, also wie gesagt, auch nicht Grüne, das war eine Sensation.
Am Wahlabend steht Boris Palmer auf dem Marktplatz in Tübingen und sagt:
Es ist für mich was ganz Besonderes, denn dort war ich mit meinem Vater 20 Jahre auf dem Wochenmarkt und hier werde ich in Zukunft Oberbürgermeister sein. Das ist in meiner Biografie eine unglaubliche Verkettung.
Palmer trägt am Wahltag ein blassgrünes Hemd und ein Jackett und er sieht irgendwie wahnsinnig jung aus. Der Sieg wird in der Kneipe in der Altstadt gefeiert. Helle Wände, dunkle Holzrahmen um Fenster und Türen. Der Raum platzt fast aus den Nähten. Freunde, Wahlkampfhelfer, Menschen aller Altersstufen stehen und sitzen da. Dazwischen Journalisten, Kameraleute. Es gibt wirklich keinen Zentimeter Platz mehr. Palmer hält dort eine Dankesrede und verspricht darin Kritikfähigkeit.
Erhoffe ich mir sehr, dass ihr mir sagt, wenn ich abhebe, dass ihr mir sagt, wenn ich auf dem falschen Weg bin und dass ihr mir immer mit dieser kritischen und freundschaftlichen Solidarität verbunden bleibt, damit ich dieses Amt erfolgreich ausüben kann. Bitte sagt mir, wenn ich auf dem Holzweg bin, damit ich da schnell wieder runterkomme.
Lassen wir Boris Palmer kurz mit seinem Wahlsieg allein und hören von einem, der sich mit und für ihn gefreut hat.
Wir waren natürlich alle froh, dass Boris die Russ Scherer abgelöst hat damals.
Fremde oder Freunde.
Das ist Dieter Thomas Kuhn. Er ist bekannt geworden als die singende Föhnwelle. Er hat seit Jahrzehnten schulterlange Haare. Früher waren sie goldblond, jetzt ist auch ein bisschen grau mit drin. Sein Markenzeichen sind hautenge Glitzeranzüge, die er zu seinen Shows trägt. Und aus denen quillt oben das Brusthaar-Toupet raus. Und daraus reißt er sich bei Konzerten ein paar Haare aus und wirft sie ins Publikum. Nur die Harten kommen in den Garten, Alex.
Ich bin ein waschechter Tübinger, gebürtig vom ersten Tag an und hab's in 58 Jahren auch nicht geschafft, hier irgendwie wegzukommen.
Er ist nicht nur ein Waschechter, sondern auch einer der prominentesten Tübinger. Und Dieter Thomas Kuhn kennt Boris Palmer gut. Ich treffe ihn in seiner Werkstatt zum Interview. Da steht alles voller Motorräder. Es riecht nach Motorenöl.
Ja, wir sind hier auf dem französischen Viertel und das ist unsere Schrauber-Motorrad-Werkstatt. Spielraum für große Jungs sozusagen. Hier treffen wir uns abends, um Benzingespräche zu führen oder Bier zu trinken und oder am Motorrad zu schrauben.
Am Tag unseres Interviews trägt er Boots und Jeans, lässig. Und ein Eulentattoo im tiefen V-Ausschnitt, da wo sich bei Konzerten die künstlichen Brusthaare kräuseln. Dieter Thomas Kuhn duzt mich gleich und bietet einen Platz auf dem alten Sofa an. Und er erzählt dort, wie die Stimmung in seinem Tübingen war, nach Boris Wahlsieg.
Da waren wir alle happy. Weil, also wir jetzt, mein Umfeld war jetzt mit Ruth Scherer jetzt nicht so im Einklang, was da passiert ist mit dieser Stadt. Und deswegen waren wir alle froh, dass hier ein Grüner, weil wir ja auch alle in dieser grünen Gesinnung letztendlich unterwegs waren und sind.
Dieter Thomas Kuhn klingt da ja schon wie ein Fan, oder?
Ja, aber meinem Eindruck nach sind die schon sowas wie Freunde. Oder zumindest gute Bekannte. Aber auch er wird noch so Palmer-Momente erleben. Stunk eben. Dazu kommen wir in dieser Folge noch.
Achterbahn, ne?
Zurück zum neu gewählten OB. Am Morgen nach der Wahl sieht Boris Palmer vermutlich ziemlich übermüdet aus. Die Wahlparty soll bis in die Morgenstunden gedauert haben. Also hat Palmer vermutlich ziemlich wenig geschlafen. Trotzdem hat er sich darauf eingelassen, nach Berlin zu fliegen und sich gratulieren zu lassen.
Von seiner Partei, den Grünen. Palmers Sieg ist ja auch ein irgendwie historischer Sieg für die Grünen. Vor allem für den Realo-Teil. Das ist also der Teil, der nicht super links ist, sondern eher wirtschaftsfreundlich. Auch wenn die Klimapolitik Leuten wie Palmer immer sehr wichtig ist. Die Mission, aber realpolitisch.
Die linke Zeitung Taz beobachtet den Wahlkampf von Berlin aus relativ eng. Und da steht nach der Wahl: Boris Palmer verkörpert einen grünen Typ jenseits alter Klischees, Generationen, Ideologien. Kein abgebrochener Taxifahrer, sondern Abitur mit 1,0, Mathematikstudium, den Laptop immer im Armknick. Alles wird sofort bis hinters Komma durchkalkuliert.
Die Beschreibung stammt aus einer Zeit lange vor den Protesten um Stuttgart 21 und dem Schwarzen Donnerstag. Vor einem Ministerpräsident Kretschmann.
Boris Palmer wird nach seinem Wahlsieg viel interviewt. Zum Beispiel ist er in der Talksendung SWR 1 Leute bei Moderator Wolfgang Heim zu Gast. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die erste Frage finde ich schon fast an der Grenze zu frech.
Heute Vormittag mit Boris Palmer, der als Grünenpolitiker am 1. Januar des Jahres 2007 seinen neuen Job in Tübingen antreten wird als Oberbürgermeister. Haben Sie eine ungefähre Ahnung, was da alles auf Sie zukommen wird?
Ja, ungefähr Ahnung habe ich schon, ja. Denn ich lebe jetzt 13 Jahre in der Stadt und habe mich immer mit der Kommunalpolitik beschäftigt. Die Themen kenne ich, die Umsetzung, da muss ich natürlich viel dazu lernen.
Welches ist die größte Baustelle?
Derzeit die Ansiedlung einer Impfstoffforschungseinrichtung der Firma Böhringer Ingelheim, über die jetzt entschieden werden muss. Ich werde 5 Tage nach Amtsantritt schon die erste Bürgerversammlung leiten müssen.
Auch wenn er noch nicht alles weiß, Palmer hat seine Hausaufgaben gemacht natürlich. Ne? Spätestens seit der Geschichte von Boris übernimmt den Unterricht in der Schule aus Folge 2 überrascht es nicht so richtig.
Es herrscht in Tübingen nicht nur Euphorie, dass da der Boris ins Rathaus einzieht. Bürgermeister ist ein Job und kein ganz einfacher. Boris Palmer sitzt zwar schon im Landtag und hat Erfahrung als verkehrspolitischer Sprecher, aber für ein OB-Amt muss das nichts heißen.
Du willst also sagen, manche Leute in Tübingen sind skeptisch.
Er wirkte wie so ein Bübchen irgendwie, aber trotzdem sehr schlau und sehr, sehr auch informiert. Das war mir aufgefallen. Und sehr schlagfertig.
Das ist die Ärztin Lisa Federle. Wir werden später über die Corona-Pandemie und Tübingens Rolle darin sprechen. Dann wird Federle richtig wichtig. Federle ist CDU-Mitglied, mit Boris Palmer befreundet und sie ist auch seine Hausärztin.
Tübingen ist echt ein Dorf.
Von diesem Dorf ist Boris Palmer jetzt der OB und darf sich in den Verwaltungsapparat reinnörden.
Wir wissen ja, Boris Palmer hat keine Angst vor kompliziert und er hat auch keine Angst vor Aktenbergen. So beobachtet ihn auch Ulrike Mix in den ersten Amtswochen.
Der kam da an, ohne Verwaltungserfahrung. Es war eh, glaube ich, irre, wie schnell dieser, und das darf man ja wirklich sagen, hochintelligente Mann sich in den Job reingearbeitet hat. Und das haben damals alle gesagt. Das hat auch die Verwaltung ihm Respekt gezollt. Also das hat er echt schnell drauf gehabt. Ja, wie mache ich sowas? Wie muss eine Gemeinderatssitzung leiten? Was muss ich beachten? Wer darf Anträge stellen? Wo sind die ganzen Fallen? Also Shootings da schon, aber er musste sich auch erstmal da reinfinden und sich freischwimmen.
Dann haut der Palmer erstmal den Pflock in den Boden, holt sich ein japanisches Hybridfahrzeug und beschafft seinem Fahrer einen neuen Job.
Nach den ersten 10 Tagen war mir klar, ich habe keinen Bedarf für einen Fahrer. Der arme Mann ist dann einen Monat noch 8 Stunden am Tag im Büro rumgeguckt und hat immer gefragt, Herr Palmer, hin Sie noch was oder kann ich gehen? Und dann haben ihn immer heimgeschickt. Und dann haben wir eine andere Stelle für ihn gefunden als Fahrer für die Kitas, also Transportaufgaben übernommen. Und das war so eine meiner ersten Entscheidungen sozusagen, war das Gehalt eines Fahrers komplett einzusparen.
Er besorgt also nicht nur seinem Fahrer einen neuen Job, sondern er hat auch Pläne für Tübingen.
Ich glaube, dass Tübingen ein riesiges Entwicklungspotenzial hat. Wir sind eine der wenigen Städte, die noch wachsen können die nächsten 15 Jahre. Wir haben große alte Flächen der Bahn und der Industrie, die man mit ökologischen Prinzipien vorbildlich neu bebauen könnte. Bei uns fahren viele Leute Rad, aber die Radwege sind in Murks. Der öffentliche Verkehr hat viele Nutzer, könnte aber noch deutlich besser werden. Also kurz gesagt, ich glaube, dass wir hier eine Vorbildstadt werden können im Hinblick auf ökologischen Städtebau und ökologische Stadtentwicklung. Und dass man in 10 Jahren nach Tübingen kommen kann und sagen, hier wird eine Stadt so entwickelt, dass die Gesellschaft Zukunft hat.
Das hat er kurz nach seiner ersten Wahl gesagt. Krass, welchen Plan er da schon für die Stadt im Kopf hat. Und was für einen langen Atem er irgendwie auch hat. Jetzt kann er endlich seine Mission angehen. Fürs Drama wäre es doch jetzt schön, wenn die Achterbahnfahrt hier in wilde Loopings übergehen würde. Auf und Abs der Stadtpolitik. Wenn Palmer komplett an seiner Mission scheitern würde oder sich der Gemeinderat gegen ihn stellt und all seine hehren Umweltvorhaben zunichte macht. Oder ein einflussreicher Wirtschaftsboss steht auf und spinnt eine düstere Intrige gegen Boris Palmer, um den Umweltschutz zu verhindern.
Alex, komm mal runter.
Okay, ich weiß, sorry. Die Realität in Tübingen ist natürlich weniger Drama, dafür sehr viel kleinteilige Arbeit und 1000 Maßnahmen, die ein größeres Ganzes ergeben. Das Drama findet parallel statt, aber auch nicht gleich und sofort. Es steigert sich langsam, Jahr für Jahr. Deswegen halten wir das jetzt auch noch zurück. Damit vor der nächsten Folge klar wird, dass Boris Palmer in Tübingen schon oft gute bis vielleicht sogar sehr gute Arbeit gemacht hat. Fallhöhe würde ich das nennen. Also halten wir uns jetzt noch fern von Facebook und von Talkshows und den Debatten um Asylpolitik, Abschiebung und Migranten in Deutschland. Wir bleiben in Tübingen. Boris Palmers Mission ist jetzt erstmal CO2-Ausstoß senken und gleichzeitig die Wirtschaft ankurbeln.
Was dann über die Jahre in der Stadt passiert, das hat auch was von der Achterbahnfahrt.
Und wieder ab nach
Eine erste Aktion ist das Wildermuth-Gymnasium, eine Schule für rund 1000 Schülerinnen und Schüler.
Das Schulgebäude ist bei Palmers Amtsantritt 2007 nicht im besten Zustand. Er will aber nicht nur bröckelige Decken und leckende Wasserhähne reparieren lassen. Die Schule soll komplett energetisch saniert werden.
In seinem Buch »Eine Stadt macht blau« erklärt Boris Palmer, dass alles Geld, das in die energetische Sanierung der Schule gesteckt wird, wieder reinkommen würde. Durch enorme Einsparungen bei den Heizkosten nämlich. Eine Investition, die sich wirtschaftlich lohnt also und die der Mission hilft. Das Wildermuth-Gymnasium ist nur ein erstes Projekt. Palmer fördert die Wirtschaft, zum Beispiel durch pragmatische Entscheidungen. Statt neue Gewerbegebiete auszuweisen und damit Wiesen zu verlieren, dürfen die Firmen, in Beamtendeutsch, im Bestand nachverdichten. Einfach gesagt, Firmen können ihre Gebäude vergrößern. Er meint es auch ernst mit der Bürgerbeteiligung und stellt eines seiner Lieblingsprojekte zur Abstimmung. Tübingen soll eine Stadtbahn bekommen. Er hängt sich richtig rein, diskutiert, kämpft, schafft es aber nicht, die Menschen in Tübingen mitzunehmen. Sie sind von dem gewaltigen Vorhaben nicht überzeugt. Im September 2021 wird es mit einer Mehrheit von 57% abgelehnt. Nächster Plan. Palmer will die Anwohnerparkgebühren für SUVs von 30 auf 360 Euro pro Jahr erhöhen. Mit den Einnahmen sollen die Bustarife in der Stadt billiger gemacht werden. Am Ende werden es 180 Euro. Das ist der Kompromiss mit dem Gemeinderat.
Die Tübinger Achterbahn. der Stadt geht es soweit gut. Palmer hat schon viel angepackt und auch geschafft in all den Jahren. Aber es gab auch genügend Momente, in denen es den Leuten mal schlecht wurde. Also viele sind unzufrieden, weil er halt immer wieder Konventionen bricht und Menschen vor den Kopf stößt.
Boris Palmer scheint da aber keinen Schmerz zu kennen. Er hat auch keine Scheu, sich mit den großen Unternehmen anzulegen. Egal ob Autokonzern oder McDonald's.
Es ist Sonntagmorgen. Aus unerfindlichen Gründen musst du um, sagen wir, 7 Uhr morgens durch die Fußgängerzone einer deutschen Mittelstadt, Tübingen zum Beispiel. Es ist so früh, dass die Stadtreinigung noch nicht unterwegs war. Du hast dir einen Kaffee to go geholt und nimmst den letzten Schluck. Jetzt willst du den Becher im nächsten Mülleimer entsorgen. Aber das geht nicht. Denn vorne aus dem Mülleimer quellen ein Regenschirm, 3 Pizzakartons und 8 verschieden große Becher, einige mit, einige ohne Deckel, dazu Styroporverpackung für Burger und diese kleinen Kartons, in denen Imbisse Nudelpfanne mit Erdnusssoße verkaufen. Die Pfandflaschen hat in der Nacht schon jemand rausgesammelt. Aber oben auf dem Mülleimer steht noch eine Papiertüte mit Alufolie, zerknüllten Servietten und weiteren Bechern und Burgerpackungen. Gemischt mit ein paar Zigarettenstummeln.
Das war jetzt fiktiv, aber die Müllberge, die sind real, vor allem in Städten. Das findet Boris Palmer, keine Überraschung, scheiße. Er will etwas dagegen tun. Palmer erhofft sich konkrete Erfolge von einer Verpackungssteuer.
Sie wird dafür sorgen, dass nicht mehr so viel Müll gemacht wird, dass die Stadtreinigung weniger zu tun hat. Und sie wird diejenigen, die weiter Müll machen, steuerlich belasten, sodass wir zumindest die Kosten für die Entsorgung ersetzt bekommen vom Verursacher.
Wir überspringen viele Jahre Bürgermeister sein in Tübingen sowie 2 Wiederwahlen und landen im Jahr 2020. Boris Palmer beschließt mit seinem Gemeinderat in Tübingen eine Steuer auf Einwegverpackungen. 50 Cent für Behälter wie Kaffeebecher oder Pommesschalen, 20 Cent für Besteck und Trinkhalme. Maximal 1,50 Euro pro Mahlzeit. Straßenumfragen in journalistischen Beiträgen sind ja absolut nicht repräsentativ. Aber zumindest scheint es nicht allzu schwer zu sein, Leute in Tübingen zu finden, die die Steuer ganz gut finden.
Wenn ich sehe, wie von diesen McDonald's und was es da also gibt, wie da Verpackungen unterwegs irgendwo rumliegen, finde ich das sehr gut, wenn das besteuert wird.
Ich würde mir halt dann selber einen Becher kaufen und den mitnehmen. Das hatte ich mir eh schon überlegt.
Ich vermeide sowieso schon, so gut es geht, Einwegverpackungen. Und von daher trifft mich es wahrscheinlich weniger, weil ein Kaffee to go kommt für mich nicht in Frage.
Wer wiederverwendbare Verpackungen nimmt, muss keine Steuer zahlen. Das ist der Plan. Boris Palmer sagt damals, dass gerade Tübingen perfekt ist, um genau sowas auszuprobieren. Die Gastronomen in Tübingen sind nicht alle Fans. Oder zumindest sehen sie schon auch die Probleme und Schwierigkeiten. Aber es ist so beschlossen. Und da müssen ab 2022 erstmal alle mitziehen.
Aber so ganz einfach ist es dann doch wieder nicht.
Die Chefin einer McDonald's-Filiale in Tübingen klagt gegen die Verpackungssteuer. Begründung ihres Anwalts: Er befürchte, dass zu viele Kommunen eigene Verpackungssteuern einführen würden. Deutschlandweit tätige Ketten wie McDonald's könnten einen solchen Flickenteppich nicht bewältigen. Und in Mannheim vor dem Verwaltungsgerichtshof bekommt sie auch recht. Die Steuer darf erstmal nicht eingezogen werden.
Gerichtsdrama.
Das Ganze geht durch die Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht. Im Kern geht es darum, wo die Abfallgesetze beschlossen werden, nämlich eigentlich im Bund. Und inwiefern da Kommunen mitwirken können und dürfen. Ende Januar 2025 fällt die Entscheidung. Tübingen darf die Steuer kassieren. Palmer feiert die Entscheidung.
Ich bin sehr froh. Ich halte es für einen Sieg für Umweltschutz, für kommunale Selbstverwaltung und für Sauberkeit in der Stadt. Das Problem der Vermüllung, der überbordenden Abfalleimer, der Take-away-Kultur haben alle größeren Städte und deswegen glaube ich, dass viele Städte jetzt, wo klar ist, dass es rechtmäßig ist, das Instrument der Tübinger Verpackungssteuer auch anwenden werden. Konstanz hat dieses Jahr schon den Anfang gemacht, andere werden wahrscheinlich folgen.
Neben all dem Gerichtsdrama interessiert mich doch eins. Funktioniert die Steuer denn?
Ich habe da einen Beitrag gefunden, in dem eine Mitarbeiterin der Tübinger Servicebetriebe in der Fußgängerzone erzählt.
Vor der Verpackungssteuer musste ich bis 4-mal die Stadt umfahren, um die Mülleimer einigermaßen leer zu haben. Und jetzt reicht 2-mal von dem Styropor ist weniger, von den Togo-Becher ist weniger.
Das Projekt ist ein Beispiel dafür, wie Boris Palmer konkrete Projekte vor Ort umsetzt, die Strahlkraft nach außen haben. Boris Palmer hat es gerade selber angesprochen. Die Stadt Konstanz hat die Verpackungssteuer Anfang 2025 auch eingeführt. Und einige Gemeinden in ganz Deutschland denken gerade darüber nach oder prüfen schon ganz konkret die Möglichkeiten. Die Verpackungssteuer wird aber auch kritisiert, weil sie die ohnehin schon geschundenen Gastronomen belaste. Die Corona-Pandemie hat da bei vielen fiese Narben hinterlassen.
Heute fühlt sich die Pandemie super weit weg an. Dabei ist 2020, als Covid-19 einmal um die ganze Welt ging, noch gar nicht so furchtbar lange her.
Anfang 2020 denken die meisten von uns doch noch, oh ja, so Krankheitswellen gibt's doch immer mal wieder auf anderen Kontinenten und so, aber doch nicht bei uns.
Die Fallzahlen steigen unaufhaltsam. Inzwischen gibt es fast 600 Infizierte im Land und 3 Corona-Todesopfer. Deshalb müsse alles getan werden, um die Ausbreitung des tückischen Virus aufzuhalten, so Kretschmann.
Es kommt jetzt ganz entscheidend darauf an, die Infektionsrate zu verlangsamen. Das ist der Kern der Maßnahme.
Dazu gehört jetzt die Schließung der 4.500 Schulen und der rund 9.000 Kitas in Baden-Württemberg bis nach den Osterferien.
Nur bis zu den Osterferien. Aber dabei bleibt's ja nicht. Für uns wird jetzt Lisa Federle wieder richtig wichtig. Unter anderem Hausärztin von Boris Palmer.
Sie ist schon ziemlich eng mit Palmer und auch mit dem Schlagersänger Dieter Thomas Kuhn. Warum es echt schwierig sein kann, mit Palmer befreundet zu sein, das kann man an dem sehen, was während der Corona-Pandemie passiert ist. Dazu kommen wir gleich noch.
Lisa Federle ist Anfang 60, hat so langes, welliges, hellblondes Haar und so ein strahlendes Lächeln. Das ist eine Frau mit richtig viel Energie, das kann man spüren. 2020 ist sie eine Frau, die ein gutes Gespür für das hat, was da auf die Welt zukommt. Neben allem anderen, was sie macht, ist sie auch Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes in Tübingen.
Das hat damit angefangen, dass ich halt gesehen habe, was in China passiert. Und dann habe ich mein Team zusammengerufen und habe denen gesagt, hört mal her, ich glaube, da kommt was Schweres auf uns zu. Und wir dürfen das nicht unterschätzen. Und da hat mein Team mich ganz komisch angeguckt. Ich weiß noch, die haben wahrscheinlich gedacht, die spinnt jetzt ein bisschen, die Lisa.
Ich glaube, ich hätte Lisa Federle auch ein bisschen komisch angeguckt, weil zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch geglaubt, ach Corona, das geht schnell wieder rum, 1-2 Monate, dann ist das wieder alles normal.
Dann habe ich halt gesagt, wir müssen jetzt sofort Tests besorgen. Ich konnte ja bis 3 zählen, also das war für mich klar, dass es über kurz oder lang in den Altersheimen anfängt und hab dann einfach gesagt, okay, wir müssen sofort die alten Menschen testen in den Altersheimen und habe mich dann auch mit dem Sozialministerium angelegt, weil die gemeint haben, ich könnte nicht einfach die Leute testen, das wäre nicht vorgesehen.
Lisa Federle besorgt also Corona-Tests. Zu einer Zeit, als die Dinger noch nicht an jeder Supermarktkasse einfach rumliegen. Was sie da macht, ist natürlich auch für die Medien spannend. Denn das müssen wir uns nochmal klar machen. Zu der Zeit wird noch gar nicht flächendeckend getestet. Das ist echt was Besonderes.
Und habe angefangen, die Leute in den Altersheimen zu testen, auf eigene Kosten, weil damals die Finanzierung noch nicht geklärt war. Und da hatte ich auch eine Unterstützung vom Landrat in Tübingen. Fand ich ganz gut, weil der damals gesagt hat, ich lasse dich nicht im Regen stehen mit den Kosten. Weil ich meine, das sind 100.000 oder sowas gewesen, die nicht abgedeckt waren. Und dann habe ich natürlich immer mehr Theater gemacht. Dank auch wirklich durch die Medien habe ich mir dann Gehör verschaffen können. Und dann wurde ja eingeführt, dass die Altersheime alle getestet werden können.
Federle macht also das, was ein halbes Jahr später Standard wird. Testen, testen, testen und Leute in Quarantäne schicken, die positiv sind. Sie hat gesagt, der Landrat hat finanziell unterstützt. Was macht denn der Oberbürgermeister Palmer?
Der Oberbürgermeister kommt etwas später auch mit an Bord.
Und da ist dann Boris auch mit dazugekommen und hat gesagt, er sieht, was ich da mache. Das ist total sinnvoll. Er unterstützt mich voll. Und das fand ich natürlich gut, weil wir dann auch in Tübingen auf Kosten der Stadt die Altersheime testen konnten, ja, und auch weiter durchgehend testen konnten. Und da hat er mich dann schon voll unterstützt.
Neben den Tests in den Altersheimen geht Lisa Federles Plan aber noch weiter. Sie will alle Menschen testen, und zwar kostenlos. Aber es ist immer noch das erste Jahr der Pandemie und das mit dem ständigen Testen ist noch nicht super weit verbreitet. Du gehst eigentlich damals nur zum PCR-Test, wenn du weißt, dass du Kontakt mit einer infizierten Person hattest. Damit die Leute testen kommen, braucht sie also eins: Aufmerksamkeit. Und da ruft sie ihren Freund Dieter Thomas Kuhn an. Du erinnerst dich, Schlagersänger, Brust-HTOP.
Und dann rief sie mich an und hat gesagt, kannst du mir helfen? Ich weiß nicht, wie man das Ganze beginnen soll. Wir brauchen Werbung. Wir müssen den Leuten sagen, ihr könnt testen kommen. Ich kaufe Tests. Die hat Tests für 500.000 gekauft. Auf ihre eigene Kappe erstmal und hat gesagt, wir gehen jetzt da raus und testen. Umsonst.
Es ist jetzt kurz vor Weihnachten 2020. Schlagerstar Dieter Thomas Kuhn macht mit seinem Bandkollegen Philipp Feldkeller Werbung für die mobile Teststation.
Und dann haben wir so ein Werbeplakat gemacht, der Philipp und ich. Das haben wir dann aufgestellt bei unserer Station. Jetzt testen, damit man Weihnachten mit seinen Liebsten feiern kann. So, das war unser Slogan in etwa.
Auf dem Tübinger Rathausplatz, du weißt, Kopfsteinpflaster, Fachwerkhäuser, idyllisch und so, steht die Teststation. Dieter Thomas Kuhn, Lisa Federle und Boris Palmer und noch ein SWR-Kamerateam stehen auf dem Platz, alle in FFP2-Masken. Federle hat gerade noch Weihnachtsgebäck mit Schokoguss bestrichen, das dann verkauft wird, um Spenden für die Aktion zu sammeln. Boris Palmer lässt sich gleich ein Stäbchen in die Nase stecken, damit er seine Mutter Erika besuchen kann.
Man geht erst testen und dann besucht man die Angehörigen. Ich merke das gerade selber, seit meine Mutter in Tübingen in einem Heim ist, in der Kurzzeitpflege, wie wichtig mir das ist, dass ich vorher den Test machen kann, um ihr nachher nicht den Tod zu bringen.
Palmer lässt sich also testen. Und Schlagersänger Kuhn spricht Leute an und klärt über die ganze Aktion auf.
Es war neu für uns, hier Maske hoch ansteckend, alles gefährlich. Lisa war die Einzige, die die Abstriche gemacht hat, erst mal am Anfang einen Stuhl. Und plötzlich hatten wir da eine Schlange von 500 Metern, ja, die alle sich testen wollten. Und in dem Mobil hat man die Auswertung gemacht. Und Philipp und ich haben dann die Testergebnisse an die Leute weitergegeben. Ja. Und so ging das los. Und dann wurde das jeden Tag mehr. Philipp und ich waren jeden Tag auf dem Marktplatz. Wir wollten eigentlich nur zweimal die Woche. 2 Stunden. War natürlich, wir standen von morgens bis abends. Letztendlich, ja. Und das jeden Tag, weil wir gemerkt haben, es ist nötig, es muss sein. Und das hat die Lisa natürlich in Gang gebracht und hat das natürlich auch bundesweit politisch angekurbelt. Ja, das war ja das, was Lisa dann gemacht hat. In Tübingen war plötzlich in aller Munde, da darf man sich testen, woanders gab es das gar nicht.
Mit der Unterstützung von Boris Palmer kommt dann auch die finanzielle Unterstützung.
Er hat der Lisa dann Unterstützung zugesagt, glaube ich, dann auch finanziell. Von der Stadt und der war dann eigentlich schon mit im Boot.
Also der war überzeugt von der Idee?
Der war überzeugt von der Idee. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann überzeugt war von der Idee, als man das so ein bisschen im Griff hatte, Tübingen zu öffnen an einem Wochenende für alle. Sofern sie sich haben testen lassen, durften sie einkaufen gehen.
Achterbahnmoment. Zu dem Zeitpunkt, als das mit den Tests in Tübingen und Umland gut läuft, beschließt Boris Palmer, die Innenstadt zu öffnen. Im März 2021. Der Rest der Republik hockt da dank zweiter Welle weitestgehend zu Hause oder darf maximal mit besonderem Termin in ein Geschäft. Es gibt das Tübinger Tagesticket. Wortwörtlich, du machst an einer Teststation einen Corona-Test, wartest, bis du dein Ergebnis hast und kannst dann shoppen wie früher oder sogar ins Kino oder ins Theater gehen.
Tübingen wird quasi Corona-Modellstadt, in der für die ganze Republik getestet wird, in jeder Hinsicht. Und Palmer ist so begeistert von seinem gut funktionierenden Modell, dass er damit in die Medien geht. So ungefähr, schaut alle, wir machen es richtig.
Und damit beginnt das bis dahin gut funktionierende Modell zwischenmenschlich zu knirschen.
Als dann ganz Deutschland in Tübingen Aperol Spritz getrunken hat auf dem Marktplatz, und die Leute aus allen Ländern herkamen, um Tübingen zu begutachten, weil wir getestet haben und man nur bei uns sich so frei bewegen konnte. Da habe ich dann schon irgendwann mal zu ihm gesagt, so geht's für mich nicht. Also ich bin hier keine Eventmanagerin. Mir geht's um was ganz anderes. Mir geht's darum, dass die Menschen gut versorgt werden, dass unsere Tübinger geschützt werden und dass wir vielleicht auch eine Studie machen, in der wir beweisen können, dass man mit Testen eine gewisse Sicherheit schaffen kann. Ja, das war mir wichtig, auch im Blick auf die Zukunft. Ja, weil mir war schon klar, dass das Virus nicht einfach verschwindet. Ich habe dann zu ihm auch gesagt, du, wenn du das jetzt nicht sofort änderst, dann steige ich aus. Dann mache ich da nicht mit.
Und Dieter Thomas Kuhn
ist auch nicht begeistert.
Und dann plötzlich kommen Leute vor der Stadt, parken aus Köln, aus München, weil man hier einkaufen gehen darf mit Maske. Das war schon schräg. Das fand ich dann so ein bisschen überzogen. Und da war dann für mich eigentlich dann auch so, meine Aufgabe erfüllt damals und war dann so ein Viertel, vier Monate später, als Boris auf die Idee kam, das zu tun. Und da sind wir dann raus aus dem Ehrenamt, Philipp und ich, haben das aber vier Monate lang auf dem Marktplatz durchgezogen.
Dieter Thomas Kuhn steigt also aus dem Testprojekt aus. Boris Palmer rechtfertigt seine Entscheidung, die Innenstadt zu öffnen. Er mache sich Sorgen um die Wirtschaft und die Gastronomen, so erklärt er das. Ganz persönlich, ich fand das damals grandios. In all dem Corona-Elend tat sich plötzlich dieses Fenster ins normale Leben auf. Ein Covid-Test und du kannst wieder einen Cappuccino trinken in einem Café und nebenan eine neue Jogginghose kaufen, direkt im Laden, nicht nur online. Anderen Menschen begegnen. Boah, das fühlte sich an wie ein kleines bisschen zurück zur Normalität. Es war ein tolles Gefühl, ehrlich gesagt. In dem Moment habe ich aber nicht wirklich darüber nachgedacht, wie das für die sein muss, die das möglich machen.
Letzten Endes ist das ganze Ding nicht wirklich umstritten, also zumindest in der Öffentlichkeit. Das Fazit der Erfahrung ist eher positiv. Im Verlauf des nächsten Jahres, 2021, wird es immer normaler, dass Leute mit FFP2-Masken und negativen Test shoppen oder in Cafés und Restaurants gehen.
Aber Boris Palmer hat eine richtige Corona-Kontroverse hinter sich, weil er was gesagt hat, das viele aufgeregt hat.
Wir machen jetzt eine richtig scharfe Kurve. Wer Boris Palmer vor allem aus den Medien kennt, hat vielleicht bisher ein völlig anderes Bild von ihm gehabt, als das, was wir erzählen.
Der Bahn-Nerd, der OB mit Mission, sein schwieriger Vater, das alles wissen eher Leute, die tief im Südwest-Politgame sind. Aber wer nicht irgendwo zwischen Tübingen und Stuttgart lebt, kennt Palmer vermutlich aus den Medien.
Wir haben schon mehrfach angekündigt, dass wir diese Seite von Boris Palmer ziemlich stark ausgeblendet haben. Die Seite, die den Ausbrüchen seines Vaters vielleicht am nächsten ist.
Manchmal kommt der Palmer in mir zum Vorschein, dann werde ich etwas zu hart in der verbalen Attacke.
Machen wir es konkret.
Ganz zu Anfang der Pandemie ist Boris Palmer im Sat.1 Frühstücksfernsehen zu Gast. Digital zugeschaltet natürlich. Und er sagt das.
Ich sage es Ihnen mal ganz brutal. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.
Es folgt ein Shitstorm. Boris Palmer wird das Opfer seiner eigenen jahrelangen Zuspitzungen. Er ist bekannt als Provokateur. Durch diese Brille wird nach 10 Jahren Provozieren und Zuspitzen so ziemlich alles wahrgenommen, was er sagt.
Was in diesen 10 Jahren so alles passiert ist, erzählen wir in der nächsten Folge von Stunk. Palmer bringt die Welt in Ordnung.
Wenn ihr jetzt schon alle Folgen hören wollt, findet ihr sie in der ARD-Audiothek. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn doch und empfehlt ihn gerne weiter. Palmer bringt die Welt in Ordnung ist eine Produktion des Südwestrundfunks 2025.
Text und Recherche Sandra Kolnick und Alex Müller.
Redaktionsleitung Manuel Dörflinger.
Gesamtleitung Carola Oldenkott.
Sounddesign, Schnitt und Mischung Jens Baumgart und Jürgen Kaiser.
Musikkomposition Luca Sartori und Frieda Maurer von Highpitch.
Archivmaterial und Fact-Checking das Team der Hauptabteilung Information, Dokumentation und Archive des SWR.
Produktionsleitung Katrin Tiefenthaler.
Projektmanagement Ellen Scarlett-Messing.
Distribution und Social Media Florian Remmele.
Besonderer Dank an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Und an Leonie Maderstein für ihre Unterstützung. Der Autor Ahmad Mansur und der Journalist Oliver Meyer-Rüth haben einen speziellen Blick auf Deutschland. Der ist nämlich geprägt von einem Lebensabschnitt in Israel, einem gemeinsamen Film und der Haltung mittelalter weißer Männer. In ihrem Podcast Kaffee extra schwarz reden, sticheln, analysieren, provozieren und streiten die beiden über das, was Deutschland gerade bewegt. Eine neue Folge gibt es jede zweite Woche dienstags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.